Denn wir brauchen ganz dringend mehr Frauen in Führungspositionen, damit dieses Bild von außen, dass Frauen die Exoten sind, bald aufhört und Frauen halt eben die Norm werden.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit herzlich willkommen zu Zukunftsorte. Mein Name ist Lilly Stegner und ich freue mich heute wieder auf eine spannende Folge mit euch. Wir nähern uns mit großen Schritten unserem Staffelfinale. Ein paar von euch waren ja bei der Aufzeichnung dabei und wissen quasi schon, wie sich die Folge anhören wird. Alle anderen müssen sich noch eine Woche gedulden, bis diese Episode erscheint. In dieser Woche widmen wir uns aber erstmal einem, wie ich finde, super wichtigen Thema. Wieso gibt es in so vielen Bereichen immer noch so wenige Frauen? Man spricht ja oft vom MINT-Bereich, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Schon in der Schule gelten diese Fächer als attraktiver für Jungs, während Mädchen, dem Klischee nach, eher Sprachen und musische Fächer bevorzugen. Dass aber Jungs automatisch nicht gut in Kunst sind und Mädchen alle schlecht in Mathe, ist natürlich Quatsch. Aber ich glaube, ich lehne mich trotzdem nicht allzu weit aus dem Fenster mit der Behauptung, dass in den meisten Physik-LKs dieses Landes immer noch mehr Jungs sitzen als Mädchen. Und das zieht sich dann weiter im Leben. Technische Berufe, Berufe in der Energiewirtschaft oder der Mobilität sind oft noch sehr männlich dominiert. Jetzt könnte man sagen, und das tun Kritiker auch sehr gerne, es sei ja egal, wer diese Jobs macht. Hauptsache, die Leute sind gut. Das stimmt natürlich auch. Aber ich halte da trotzdem nochmal unsere Episode zum Thema Fachkräftemangel vom Beginn dieser Staffel gegen. Denn abgesehen davon, dass es natürlich schlicht unfair ist, dass manche Menschen nicht so sehr gefördert werden, nur weil sie Frauen sind, können wir uns das auch gar nicht leisten. Knapp mehr als die Hälfte der Menschen in diesem Land sind weiblich. Und somit auch mehr als die Hälfte der potenziellen Fachkräfte. Wollen wir die wirklich ungenutzt lassen? Ich glaube kaum. Um dem Ganzen mal auf den Grund zu gehen, zu schauen, wie es in diesen klassischen Männerdomänen eigentlich aussieht, habe ich mit zwei Frauen gesprochen, die sich genau dort durchgesetzt haben. Eine davon ist Susanne Fabri. Sie ist Teil des übrigens paritätisch besetzten Vorstandes der Rheinenergie in Köln. Die kennt ihr wahrscheinlich vom Stadion, aber eben natürlich erstmal als Energieversorger. Sie hat mir erzählt, wie sie die Arbeit in einer Branche empfindet, in der sie oft die einzige Frau ist im Raum. Hallo Susanne, schön, dass du Zeit genommen hast.
Ja, danke. Schön, dass ich hier sein darf.
Du bist eine der wenigen Frauen, die an der Spitze von einem großen Energieunternehmen steht. Willst du mir und unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht kurz erzählen, wie du dahin gekommen bist und was dich genau in die Energiebranche gezogen hat?
An der Spitze ist immer das Vorstandsteam. Also wir sind ja ein Vierervorstand bei der Rheinenergie. Und ja, wie bin ich da hingekommen? Tatsächlich ist es so, dass ich schon seit langen Jahren, eigentlich seit 1997 in der Energiebranche arbeite, also relativ lange, und viele Stationen hatte und immer gerne Führung übernommen habe. Und mich so ein bisschen weiterentwickelt habe über die Jahre, verschiedene Stationen gemacht habe. Ich war mal war früher kommunal, dann war ich bei E.ON. Ich war mal 5 Jahre für E.ON in Tschechien, dann war ich wieder in Ostwestfalen. Da bin ich dann ins Netz gegangen und bin dann über andere Stationen, die E.ON-Zentrale in Essen, da war ich auch 3 Jahre, dann hier zur Rheinenergie gekommen. Und ich glaube, man muss ein bisschen offen dafür sein und auch immer mal sagen, dass man sich Führung vorstellen kann. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch so, dass man dann natürlich für solche Positionen am Ende angesprochen wird. Also es gibt zwar immer Ausschreibungen, aber am Ende sind das immer Headhunter, die dann für Findungskommissionen, gerade im kommunalen, aber auch im Wirtschaftsbereich, dann suchen halt und sagen, was können geeignete Kandidatinnen und Kandidaten sein. Und tatsächlich bin ich dann darüber auch quasi mit mehreren anderen Kolleginnen und Kollegen in so einen Vorschlag gekommen und habe dann da mich vorgestellt. Durfte ich dann. Und dann haben sie sich am Ende für mich entschieden. Oder ich sag mal, meine Kollegin und ich, Birgit Lichtenstein, wir sind parallel hier bei der Rheinenergie angefangen. Und man hat sich dann im Prinzip für diese Konstellation entschieden.
Das heißt, so. Ein ganz bunter Weg mit ganz vielen unterschiedlichen Stationen. Ja. Wie kam es denn, dass dich das Thema Energiebranche so interessiert hat? Also waren das schon immer naturwissenschaftliche und technische Dinge, die du gemocht hast? Was war zum Beispiel dein Lieblingsfach in der Schule? Also
Also ich bin über einen Ferienjob zur Energie gekommen. Weil, also dazu, ich bin ja auch tatsächlich nicht Ingenieurin, sondern ich bin Juristin. Und das ist das Interessante, da habe ich im Konzern auch immer dafür gekämpft und gesagt, man muss ja, wenn man Führungskraft ist in so einem großen Bereich, nicht zwingend die Beste sein, die Muffen schrauben kann, sondern es geht ja am Ende, wenn du eine Funktion hast, geht es ja darum, dass du Managementqualifikationen hast und natürlich auch auf deinem Berufsweg dich immer dafür interessiert hast. Also in der Schule habe ich eher sprachliche Fächer gemacht, also viel Deutsch, Deutsch LK, hatte aber auch Latein, was, glaube ich, eine ganz gute Vorbereitung immer ist, so für logisches Denken. Das würde ich auch heute noch allen empfehlen, das zu tun. Und habe Naturwissenschaften eigentlich, ja, weil ich mich dann doch wieder nicht getraut habe, Mathe LK zu wählen, nicht genommen. Wobei ich glaube, ich hätte es gekonnt, aber habe es am Ende dann wieder nicht gemacht. Und habe dann eine Verwaltungsausbildung gemacht und da gesehen, dass Frauen arbeiten und Männer aufsteigen. Und da habe ich dann beschlossen, ich studiere jetzt noch Jura, um dann auch in einer höheren Position in der Verwaltung arbeiten zu können. Und bin dann über Ferienjob als Werkstudentin in der Energie gelandet. Und da bin ich dann auch, habe ich noch Praktika gemacht während meines Referendariats. Und dann bin ich quasi, ja, habe ich so rumgeguckt, was kann man machen? Und dann habe ich bei der Firma, bei der ich auch meine Praktika gemacht habe und bei der ich als Werkstudentin war, da haben die dann eine Juristin gesucht und die haben mich dann eingestellt. Und so bin ich 97 in die Branche gekommen. Ja, Wahnsinn. Und ist total spannend und ich mache es total gerne.
Auch wenn du nicht die beste Muffenschrauberin bist.
Garantiert nicht, aber genauso gerne mache ich es. Also das ist auch interessant, weil oft die Leute, wenn ich so erzähle und die meisten auch denken, ich sei Ingenieurin, das ist tatsächlich auch so eine Einstellung. Also wenn die eine Führungsposition da hat, dann muss sie eigentlich Ingenieurin sein. Und das ist tatsächlich ja auch nicht bei allen Netzvorständen so. Es gibt ja auch bei den Männern gibt es ja auch Kaufleute, die das machen. Es gibt auch Juristen, die sowas machen. Es gibt natürlich auch Ingenieure, die sowas machen. Ja. Also das ist der deutlich häufigere Weg. Und bei mir war es dann halt so, das habe ich auch den Personalberater gefragt, als ich mich über diese Stelle interessiert habe, ob die sich bei der Rheinenergie im Klaren sind, dass sie mit mir zwei Schritte machen. Nämlich zum einen Frau und zum anderen auch noch Juristin.
Nicht Ingenieurin, ja.
Ja, genau.
Jetzt hast du gesagt, du bist mit im Team des Vorstands bei der Rheinenergie. Was macht man denn so als Vorständin? Wie sieht der Arbeitsalltag aus?
Naja, du hast halt schon eine ganze Menge interne Termine. Also erstmal natürlich Vorstandssitzungen, meistens einmal die Woche, wo wir uns dann treffen und größere Themen entscheiden und diskutieren. Dann hast du natürlich viele Bereiche, für die du zuständig bist. Also ich bin auch Arbeitsdirektorin jetzt bei der Rheinenergie. Das heißt, ich treffe mich dann mit meiner Personalchefin und mit dem Betriebsratsvorsitzenden und seiner Stellvertreterin meistens auch einmal die Woche. Dann treffe ich mich mit allen meinen technischen Führungskräften einmal die Woche. Ich bin auch für Wasserproduktion zuständig, also halt diese regelmäßigen Jourfixe. Ich mache viel Führung über Gespräch, über regelmäßige Termine. Dann hast du natürlich oft große Projekte. Ich habe, als ich hierher gekommen bin, erstmal mein Netz komplett umorganisiert. Wir sind jetzt in einer komplett anderen Organisation, als wir vorher waren. Ich bin gerade dabei, mit meiner Personalchefin zusammen den Personalbereich umzuorganisieren, weil man muss sich ja auch so ein bisschen auf die Zukunft ausrichten, ne? Und die Absolut. Leute auch aus einer ferneren oder näheren Vergangenheit nach heute und dann am besten nach morgen führen. Dann so Projekte kosten halt viel Zeit und dann bin ich natürlich auch viel für Außenwirkung unterwegs. Also ich bin in verschiedenen Verbänden. Ich bin im BDEW, das ist der Bund Deutscher Energie- und Wasserversorger. Da gibt es so einen Lenkungskreis Energienetze, da bin ich drin. Ich bin da auch im Strategiekreis, da bin ich dann die einzige Frau unter Männern. Ich bin im DVGW, Deutscher Verein für Gas und Wasserfach, im Vorstand. Das ist auch relativ wichtig, weil wir auch viel Gas- und Wassernetz haben. Das heißt, wir machen viel Verbändearbeit im AGFW, in der Arbeitsgemeinschaft Fernwärme. Da ist jetzt Gott sei Dank auch noch eine weitere Frau. Was heißt Gott sei Dank? Da sind auch nette Jungs drin, aber da ist auch noch eine weitere Frau jetzt wieder mit drin in dem Präsidium. Das macht dann schon was aus. Also sowas mache ich auch sehr viel. Und dann natürlich versuche ich unterwegs zu sein, auch bei Baustellen, bei Leuten draußen zu sein, zu gucken, was ist da so los. Und was ich halt auch viel mache, sind, das merkt man ja so jetzt auch, Podcast, Öffentlichkeitsarbeit. Ich mache viel in Frauenthemen auch, so Cross-Mentoring-Programme oder sowas. Also das ist auch was mir echt am Herzen liegt und wo ich natürlich auch dann Zeit investiere, ne?
Also ein sehr kommunikativer Arbeitsalltag.
Kommunikativ und oft auch ganz Termin an Termin an Termin. Hm. Also das fällt einem dann auch immer so auf. Wir machen immer zum Weltfrauentag hatten wir das, dass wir, meine Kollegin Birgit und ich, jeder eine Begleitung hatten für einen Tag. Und wenn man dann so mit denen spricht, die sind dann auch immer, wenn ich mit denen in meinen Kalender gucke, die sagten, boah, mir das angucke, was du alles so, ja, tatsächlich dann auch an Themenvielfalt in schneller Abwechslung drin hast. Ja. Das ist schon, also das ist, erfordert auch häufig einen sehr schnellen Wandel im Kopf, dass man sich von einem zum anderen dann einstellt.
Umschalten, ja. Ja. Du sagst, du hast dich früher nicht getraut, den Mathe-LK zu wählen. Gab es denn so Momente in deiner beruflichen Karriere, wo du über vielleicht denselben Schatten springen musstest und es geschafft
gesprungen
hast.
Bist. Ja. Genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich, das sind so Themen auch beruflich, ja, dass ich irgendwann so angstfreier geworden bin, weil ich immer gedacht habe, ich habe auch früher viel Kommunalpolitik gemacht und da gab es in meiner Partei damals eine Quote. Und die war relativ frisch eingeführt, als ich da eingetreten bin als relativ junge Frau. Und da habe ich relativ viel Selbstbewusstsein geschöpft, glaube ich, weil ich immer gedacht habe, naja, ich wurde dann in alles Mögliche reingewählt, habe immer gedacht, kann ich genauso gut wie jeder mittelalte Mann, dann gehe ich mal hin. und dadurch habe ich gemerkt, dass man natürlich, dass alle nur mit Wasser kochen und dass man, ja, ich sag mal, dass es schon hilfreich ist, seinen Verstand einzusetzen, dass man den auch schult und trainiert. Und dass man manchmal halt auch sprechen muss, also dass das schon wichtig ist, auch Netzwerke zu schmieden. Man sieht ja so, wie die Männer das machen. Und ich hatte auch damals einen Freund von meinen Eltern, einen guten Freund, der mir so ein bisschen geholfen hat und mal, mit dem ich sehr viel reflektieren konnte. Einfach, das ist ja immer sehr hilfreich, wenn du wen hast, der schon so zwei Karriereschritte weiter ist als du vielleicht. Ne? Also das hat mir damals viel geholfen. Und tatsächlich ist es immer so, wenn du wieder zu Sachen hingehst, das war jetzt auch hier, als ich hier zu der ersten Findungskommission bei der Rheinenergie hingefahren bin. Boah, ich bin dann immer vorbereitet bis an die Zähne. Also ich weiß alle Zahlen. Ich bin bestens präpariert für das Unternehmen, für die Situation. Wer sitzt da drin? Was macht das alles? Und und trotzdem bin ich dann total aufgeregt. Und ich weiß, mein Mann sagte dann irgendwie, fahr hin und sei frech. Und das ist echt so ein total gutes Motto, weil mir das auch echt so hilft. Also du brauchst schon manchmal jemanden, der dich auch so ein bisschen schubst. Und ich glaube, da sind Frauen noch stärker darin, dass sie, oder Frauen brauchen das mehr. Das merke ich ja auch immer, ne? Also wenn du eine Stelle ausschreibst, bewerben sich drei Männer und die Frau, die du haben willst, musst du nochmal anschubsen, dass die sich auch wirklich bewirbt.
Also nicht nur die Vorurteile, die Männer gegenüber Frauen haben, sondern die Frauen vielleicht auch irgendwann internalisiert haben, ne?
Ja, genau.
Jetzt gibt es ja nicht nur in den Vorständen dieser Welt und dieses Landes nicht allzu viele Frauen, sondern generell in MINT-Berufen auch einen krassen Mangel nach wie vor an Frauen. Ja. Was glaubst du denn, ist da die Hauptursache für? Ist es das, dieses sich trauen, dieses Mann, da nehme ich halt den Mathe-LK, auch wenn ich als einziges Mädchen da drin sitze?
Ja, ach, das kann zum einen sein. Zum anderen ist es natürlich auch so, ich finde das auch heute noch schade. Also ich konnte schon immer gut Mathe, aber tatsächlich das wird ja auch oft schlecht geredet, ne? Also so, das wird ja oft auch, merke ich ja auch, wenn alle so im Freundeskreis so zu den Kindern, ach ja, Mathe ist ja nicht so schlimm, wenn du das nicht so kannst. Ich meine so, man kann ja auch mal für so ein Fach begeistern. Und die Frage ist immer, welche Lehrer, also da fängt es wahrscheinlich genauso an wie in einer Firma, welche Lehrer hast du? Also ich hatte so einen Physiklehrer, ich bin dann irgendwann da ausgestiegen, weil ich habe es nicht mehr verstanden, was er von mir wollte. Ja. Und das hat, glaube ich, ganz viel auch damit zu tun. Genauso ist das ja auch in einer Firma, wenn du die Leute nicht ermutigst, was zu tun. Also sowohl Männer als auch Frauen natürlich, aber Frauen umso mehr. Und auch das ist manchmal echt schwierig für unsere Bewerbungen. Ich mache ganz viel technische Ausbildung, für die Bewerbungen dann Frauen zu bekommen. Also wir machen Girls Day, wir machen alle möglichen Sachen und gehen in die Schulen und versuchen dafür Interesse zu machen. Und ich denke schon, dass das auch dann was mit Vorbildern zu tun hat, dass man einfach Frauen auch sichtbar hat. Also ich sehe schon auch, dass es Ingenieurinnen gibt. Das ist immer noch zu wenig, aber gut, aber es trauen sich inzwischen doch mehr. Also das ist so meine Wahrnehmung. Also immer noch zu wenig, aber schon ein bisschen mehr, als es früher mal war.
Auf dem Weg der Besserung, ja. Das heißt, es ist auch gar nicht unbedingt so sehr dieses, dass Frauen ganz bewusst rausgedrängt oder rausgedrückt werden, sondern dass sie vielleicht zu wenig ermutigt werden und dann am Ende das dazu führt, dass es zu wenig Bewerberinnen gibt für Stellen.
Ja.
Dann jetzt die große Frage, was kann man denn dagegen tun? Du hast gerade schon erwähnt, es gibt Girls Days, es gibt Frauennetzwerke. Was sind so die wichtigsten Instrumente, die dir gerade einfallen?
Naja, also ich habe das damals mal so mitbekommen, im E.ON-Konzern habe ich mal so ein Netzwerk für Führungskräfte mitgegründet, Führungsfrauen mitgegründet. Und dann haben wir, da gab es noch so ein Ingenieurinnen-Netzwerk, mit denen haben wir uns dann auch öfter zusammengeschlossen. Und dann haben wir erstmal, ich sag mal, auch Arbeit geleistet. Ne? Also wie kannst du eigentlich, wenn du dich wirklich dafür interessierst, also dieses, ne, tritt auf, sag was, melde dich für Projekte, du wirst nicht automatisch gesehen. Also so dieses, ne, was wir vielleicht als Führungskräfte, die vielleicht aus anderen Bereichen kamen, schon viel automatischer irgendwie drauf hatten, haben wir denen da tatsächlich echt, die guckten uns immer an, die Ingenieurin, tatsächlich auch da immer hinzugehen und auch in den oft, das, ich kenne das ja auch und ich kenne viele Ingenieurinnen auch und manche sind auch tatsächlich so, dass sie sagen, ich will gar keine Führungsfunktion. Ich habe das studiert, weil ich es total spannend finde und weil ich genau das machen will, was ich da mache. Und wenn man dann von den 10% Ingenieurin noch, ich sag mal, 5-7% hat, die gar keine Führungskraft werden wollen, dann ist die Basis ja noch schmaler. Hm. Und deswegen ist immer so meins, dass ich sage, guck dir genau an, was für eine Ausbildung brauchst du eigentlich und was ist für die Stelle erforderlich. Hm. Aber tatsächlich so dieses Thema zu gucken und auch ja Lust darauf zu machen, dass man in so einem Bereich arbeitet. Und dass es halt nicht nur schrecklich ist und dass es auch, also ich sag mal, auch mit den Männern halt nicht schrecklich ist, sondern dass es auch ganz viel Spaß macht. Aber das war, glaube ich, für mich auch damals so ein USP. Ich hatte ganz früh in meinem Beruf, weil da war Liberalisierung der Energiemärkte und wir waren ein kleines Unternehmen. Wir hatten nur zwei Juristen. Mein Chef machte Arbeits- und Gesellschaftsrecht und ich saß da und machte Energie. Und dann brauchten die Ingenieure mich als junge Frau immer, damit ich ihnen den juristischen Haken mache. Schön. Dadurch brauchten die mich aber. Ja. Wenn ich eine Ingenieurin gewesen wäre, hätten die gesagt, ach, lass das Mädchen mal. Also auch da zu gucken, wie du Teams zusammensetzt und auch, ne, Mut machen, jüngere Leute mit reinzunehmen. Aber das gilt ja nicht nur für die Ingenieurszünfte, sondern insgesamt für auch Situationen, wo du Projekte hast oder so, Mut zu machen und auch die Leute, die die Projekte gestalten, da Fragen zu stellen und zu sagen, nimm doch mal den oder die oder wen auch immer mit rein, einfach um ein diverseres Gremium zu haben, weil das ist aus meiner Sicht immer das, was hilft, weil dann kommen ganz viele Fragen auf den Tisch, die sonst nicht kommen würden.
Und das ist ja auch das, was an einem guten Netzwerk das Schöne ist, dass man ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen drin hat, seien es jetzt Frauennetzwerke oder Männernetzwerke oder junge Menschennetzwerke, was auch immer. So, ne, da kommt ja einfach ein Pool zusammen und dann geht's gar nicht unbedingt nur um die Arbeit an sich, sondern auch um ganz viele Themen drumherum, die ja aber ne, am Ende da auch weiterhelfen können.
Ja, genau.
Was würdest du denn an jungen Frauen an Tipps weitergeben, die sagen so, ich hab Bock da drauf, ich will nicht nur, ich will auch in den MINT-Bereich, aber ich will auch Führung übernehmen, ich hab Bock, das zu machen, was die, wie du vorhin gesagt hast, die weißen alten Männer jetzt die ganze Zeit schon gemacht haben. Wie geht man's an? Was hilft am meisten?
Ach, also erstens musst du in dem, was du tust, gut sein. Also du musst halt dein Geschäft verstehen, das ist schon extrem wichtig. Und dann drüber sprechen, also sichtbar sein und das auch artikulieren, dass du tatsächlich auch, das ist ja manchmal dann das Schwierige, spreche ich es bei meinem Chef an oder spreche ich es nicht an, dann wird man manchmal als zu aufmüpfig irgendwie wahrgenommen oder nicht. Aber ich würde das schon klar, wenn ich das gerne möchte, klar artikulieren. Und die Chancen sind im Moment so gut wie, also die waren schon immer gut als Frau, aber sie sind immer noch besser. Und dann gehört halt auch dazu, tatsächlich mal zu sagen, wenn es in der Firma nicht klappt, auch mal woanders hinzuwechseln. Das muss man auch ganz einfach sagen. Habe ich auch immer dadurch auch Schritte gemacht. Nicht darauf warten, dass jemand was für dich tut, sondern aktiv sein da. Aber auch da Netzwerke, ne? Also auch mal ein Projekt übernehmen oder manchmal gibt's ja auch so über ein VDI oder irgendwelche Organisationen so, da zu gucken, was macht mir eigentlich Spaß. Also zum Beispiel in einem Verein dabei zu sein und dann darüber nochmal so berufliche Kontakte zu knüpfen. Das hilft ja auch immer. Oder Vorträge zu übernehmen und mal zu fragen, Mensch, das Thema kann ich doch, soll ich da mal hingehen oder ne? Also und da freuen sich auch alle immer drüber, wenn man sich da selbst anbietet. Also das ist also da einfach zu überlegen und ein bisschen ausprobieren, was macht einem eigentlich Spaß.
Und ja, nicht müde werden, neugierig zu bleiben.
Quasi. Ja, genau. Augen auf für Neues.
Das klingt eigentlich alles bei dir relativ optimistisch, dass es besser wird. Glaubst du denn, das wird schnell genug besser? Also wie sieht zum Beispiel die Verteilung, die Diversität in der Energiebranche in 10 Jahren aus?
Also grundsätzlich, ich arbeite ja dran und ich weiß, dass viele dran arbeiten. Ich glaube schon, dass sich was tut und ich bemerke so ein bisschen zum Beispiel in meiner Netzorganisation, da gucken wir auch sehr genau, dass, ja, ich sag mal, man sich fast schon blöd fühlt, wenn man keine weiblichen Direct Reports dabei hat. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also oder neulich hat mir ein Abteilungsleiter, der erzählte da in unserer Runde, der war da mit bei, weil der über Zahlen berichtete, erzählte in der Runde, ja, er hat da jetzt eine neue Frau eingestellt und irgendwie als Gruppenleiterin und die war früher schon mal als Beraterin bei uns und ja, die hätte dann gleich gesagt, dass sie jetzt schwanger wäre, aber das wäre egal, die wäre jetzt schon, seitdem sie dabei wäre, die wird sich so gut machen und die wird dann ja auch bald wiederkommen und dann, ne, wäre das ja irgendwie auch vollkommen okay. Und wenn du sowas hörst, das finde ich richtig großartig, wenn du das gar nicht selbst angetriggert hast, sondern ich fand es ja auch mutig von ihr, das zu sagen, dass sie schwanger ist, hätte sie nicht tun müssen, aber auch da mit offenen Karten zu spielen und dann aber der künftige Chef auch, ja, finde ich gut, wir wollen dich auf jeden Fall haben, dann gucken wir, wie wir eine Lösung finden. Und das hätte es, glaube ich, vor 5 Jahren noch nicht mal gegeben. Und ich glaube auch nicht, dass das bei uns schon überall so verbreitet ist. Aber das erzähle ich jetzt immer gerne als Beispiel. Weil wenn ich als Vorstand dann sage, ich finde das gut, dann zieht sich das ja auch so ein bisschen durch. Ne? Aber auch Absolut. So mit so einer Selbstverständlichkeit, wie der das erzählte, das fand ich so gut.
Und das ist ja auch was, Gleichberechtigung ist, auch jetzt abgesehen von Geschlechterfragen, keine Einbahnstraße. Was würdest du dir denn mehr wünschen von deinen männlichen Kollegen und Führungskräften generell? Solche Sachen, aber auch vielleicht so kleinere Dinge im Alltag?
Ja, ich glaube, so dieses, dass es selbstverständlicher ist, dass Frauen dabei sind. Und das ist ja so das, was ich immer merke, wenn ich Chefin bin und da sind lauter Männer dabei, nach spätestens 4 Wochen wissen die alle, die brauchen nicht spielen, meiner ist länger als deiner, sondern ne, die können alle sachlich ne, die Themen vorbringen. Und ich glaube, das immer zu fördern und auch so, also ich sag mal, tatsächlich zu gucken, wie kriege ich Sachen eigentlich umgesetzt und nicht so immer, ja, ich sag mal, wirklich konstruktiv nach vorne zu gehen. Und das kommt schon auf die Führungspersonen an. Und ich glaube, da sind wir ja alle gefragt, auch zu gucken, wen wir dann wo wie besetzen. Und nicht immer, es gibt ja noch viel unconscious bias, immer, ich besetze, da muss ich ja auch aufpassen, ich besetze den, der mir am ähnlichsten ist, ne?
Oder sind ja auch oft so Kleinigkeiten. Letztens in der Runde hat eine Kollegin wollte gerne etwas sagen und kam nicht zu Wort. Und dann hat ein männlicher Kollege gesagt, ich glaube, die Kollegin wollte gerade was sagen. Und das war so eine Kleinigkeit und die hat aber total viel gebracht, glaube ich.
Ja, das ist dann, also sowas auch wahrzunehmen. Das sind halt ich mache das auch manchmal bei Frauennetzwerken, dass wir dann sagen, ach, wir laden einen männlichen Ally mit ein. Also dann machen wir so eine spezielle Veranstaltung, die ist dann so ein bisschen exklusiv und dann darf jeder einen männlichen Ally mitbringen. Also jemanden, der sich dann auch aus unserer Sicht dafür einsetzt. Also sowas macht ja auch was aus. Könnte man ja auch im Unternehmen irgendwie mal machen, dass man da auch so ein bisschen, weil am Ende geht es ja immer um Mixed Leadership und nicht um nur Frauen oder nur Männer, sondern darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ne?
Absolut, absolut. Und auch für Männer ist es ja gut, wenn manchmal sich Dinge ein bisschen ändern. Ne? Also ich glaube, es gibt viele Männer, die auch gerne mal länger in Elternzeit gehen würden.
Genau. Und dass das auch viel normaler wird.
Ja, sehr gut. Wenn du ein offenes Budget hättest, was würdest du ändern? Was würdest du für Programme ins Leben rufen? Oder würdest du sagen, wir machen keine Programme, wir machen einfach weiter mit der guten Arbeit, die wir schon tun?
Ich würde wahrscheinlich, auch wenn da alle ein bisschen genervt wären, nochmal tatsächlich so ein Unconscious Bias Training machen. Und weil oft zielen die Sachen darauf ab, die Frauen zu fördern. Und ich sage dann immer, wir sind ja keine dreibeinigen behinderten Dalmatinerwelpen, die irgendwie denen geholfen werden muss, sondern manchmal geht es ja auch ganz schlicht darum, dass irgendwelche Mechanismen im Hintergrund wirken, die man erst gar nicht so merkt. Und das wäre mir schon wichtig. Und insgesamt ist es schon so, dass wir, also ich habe auch einen Vorvorgänger als Arbeitsdirektor gehabt, der schon sehr früh hier bei Rhein Energie Quotenregelungen ausgerufen hat. Und wir sind schon relativ gut. Also wir sind bei den normalen Führungskräften so bei knapp 25%. Gut, im Vorstand haben wir jetzt 50-50. Da sind wir natürlich ganz exorbitant gut. Unterhalb des Vorstandes auf der Ebene sind wir erst so bei 20. Aber als ich hierher kam, waren wir bei 0%. Also von daher, aber dadurch, dass es diese Quoten schon so lange gibt und auch darüber immer im Aufsichtsrat berichtet wird, das macht auch was. Also tatsächlich so dass das eine gewisse Normalität hat.
Und immer dranbleiben, ne?
Ja, genau, immer.
Super. Ja. Und frech bleiben, wie dein Mann sagt.
Genau.
Super. Ich danke dir, Susanne, für das spannende Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke.
Ihr hört es, man kommt sehr schnell auf das Thema Frauenquote. Das ist, finde ich, nun wirklich hinreichend diskutiert worden in den letzten Jahren. Es gibt gute Gründe dafür, bestimmt auch gute dagegen. Was aber auf jeden Fall nicht passiert ist, seit wir über diese Quote sprechen, ist Parität. Zwar ist laut neuesten Auswertungen der Anteil von Frauen in DAX-Vorständen so hoch wie noch nie. Aber das bedeutet immer nur noch 25%. Ein Viertel. Das ist keine Parität und keine Zahl, auf der man sich ausruhen kann. Eine andere Frau, die sich in einer Männerdomäne durchgesetzt hat, ist Ellen Enkel. Sie ist von Haus aus Wirtschaftswissenschaftlerin und seit 2020 Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Mobilität mit dem Schwerpunkt Innovationsmanagement. Und das an der Fakultät für Ingenieurswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Sie kennt das also auch, wenn bei beruflichen Veranstaltungen mehr Männer dabei sind, geehrt werden und reden als Frauen. Hallo Frau Enkel, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Sehr gerne, ich freue mich auf das Gespräch.
Wie sind Sie denn selbst zuerst in die Wirtschaftswissenschaft und später dann in den Bereich Mobilität gekommen? Gab es da einen prägenden Moment? War das was, was schon immer in Ihnen geschlummert hat oder war das irgendwie eine ganz bewusste Entscheidung, in diese Richtung zu gehen?
Also ich würde nicht sagen, dass es eine bewusste Entscheidung für eine Fachrichtung oder gegen eine andere Fachrichtung war, sondern ich hatte das große Glück, in meinem Studium lauter Sachen zu studieren, die mir Spaß gemacht haben. Jedes Mal, wenn ich ein neues Fach für mich entdeckt habe, das mir Spaß gemacht hat, habe ich das studiert. Und zwar deswegen, weil ich während meines Studiums die ganze Zeit über berufstätig war und mich selber finanzieren konnte. Mhm. Was ich gemerkt habe, was mich sehr interessiert ist, was motiviert eigentlich Menschen? Also was motiviert Menschen, Wissen auszutauschen, Wissen zu teilen und neues Wissen zu lernen? Mir ging es also immer darum, warum Menschen sich mit anderen Menschen auseinandersetzen, etwas Neues lernen, sich etwas Neues entwickeln, etwas Neues erfinden. Und ich habe deswegen halt eben zuerst den Schwerpunkt Wirtschaftspädagogik gewählt, also wie verhalten sich Menschen in Unternehmen, wie tauschen sie dort Wissen aus, wie entsteht eigentlich Neues im Unternehmen. Mhm. Bin dann halt eben übergegangen zu, wie tauschen eigentlich Unternehmen untereinander Wissen aus, also in welchen Netzwerken geschieht das eigentlich, in welchen rechtlichen oder organisationalen Formen passiert das eigentlich und welche Menschen sind dafür auch besonders gut geeignet, wer besitzt eigentlich wertvolles Wissen. Mhm. Und gibt es auch sowas wie ein nicht wertvolles Wissen oder Wissen, was halt eben in dieser Situation einfach nicht so nützlich ist. Ja. Und darüber habe ich meine Dissertation geschrieben und habe zufälligerweise gegen Ende des Studiums eine Ausschreibung der Universität St. Gallen gelesen. Ich war immer noch in der Wirtschaftspädagogik und wollte halt eben meine Dissertation dazu schreiben und wollte aber gerne jetzt was Praxisorientiertes machen. Mein Ziel war es, immer in die Praxis zu gehen. Also ich wollte nie Professorin werden oder in der Wissenschaft bleiben. Die Ausschreibung war, das Projekt mit Daimler, damals nur Daimler, nicht Daimler Chrysler, jemand gesucht worden ist, ein Forschungsassistent gesucht worden ist, der die Wissensnetzwerke in Daimler untersuchen sollte.
Also genau.
Da habe ich gedacht, also das ist ja was für ein Zufall, genau zum richtigen Zeitpunkt. Naiv, wie man als Student so ist, habe ich gedacht, ich gehe da mal 2 Monate hin. sammle die Daten ein und schreibe darüber meine Dissertation, dann bin ich halt eben in 2 Monaten mit meiner Diss fertig, was natürlich total, also so aus der heutigen Perspektive, also wenn man gut ist, schafft man das in 3 Jahren. Einige brauchen halt eben auch ein bisschen länger, weil sie noch nebenbei halt eben arbeiten müssen, aber mit 2 Monaten, das war natürlich völlig naiv. Und als ich dann halt eben an der Universität St. Gallen, ich bin dann nach St. Gallen gezogen und habe dieses Projekt durchgeführt, gemerkt habe, wie viel Spaß mir das Forschen macht, war nach 2 Monaten das nächste Projekt mit Hewlett Packard und danach das nächste Projekt mit IBM und danach das nächste Projekt mit Unilever etc. Das hat sich dann einfach subsumiert. Es ging immer um dasselbe Thema, immer wie lernen Menschen, tauschen Wissen aus und wie entstehen dann auch Innovationen aus diesem neuen Wissen, also wie entsteht Wertschöpfung im Unternehmen. Es war immer dasselbe Thema, es waren immer unterschiedliche Industrien, ganz unterschiedliche Personen aus unterschiedlichem kulturellen Background. Dieses Wissen, universitäre Wissen dort anzuwenden, war fantastisch. Das hat für mich eine ganz neue Welt. Aus 2 Monaten, die ich bleiben wollte, sind, ich glaube, ich war 20 Jahre da geworden.
Nicht ganz aufgegangen, der Plan, der ursprüngliche.
Ja, Sie hatten eben gefragt, warum diese unterschiedlichen Disziplinen, wie ich dazu gekommen bin. Also das ist ein Thema, zufälligerweise ein Thema, das dann aus ganz vielen Disziplinen mit unterschiedlichen Schwerpunkt halt eben betrachtet wird.
Verstehe. Und das sind ja alles, alle Bereiche, in denen Sie gearbeitet haben, sind ja das, was man so als klassische Männerdomänen bezeichnen kann.
Ja.
Sie haben es gerade im Vorgespräch schon gesagt, fast nie mal eine Chefin gehabt, bis auf einmal. Gab es denn da in Ihren frühen Karrierejahren oder auch schon in Ihrer Studienzeit irgendwie auch mal weibliche Vorbilder, die Sie irgendwie gesehen haben? Mentorinnen oder ja, Vorbilder im Generellen?
Also die unterschiedliche Geschlechtsverteilung ist mir erst in einem etwas späteren Zeitpunkt des Lebens bewusst geworden. Ich bin selber halt eben auf eine reine Mädchenschule gegangen, ganz klassisch katholische Mädchenschule, Ganztagsschule. Ich hatte ab der 7. Klasse damals schon Informatik und Physik als Leistungsschwerpunkte. Und da es ja nur Mädchen gab, war das natürlich ganz normal. Also ich bin überhaupt nicht aufgewachsen oder erzogen worden in dem Sinne, es gibt Domänen, die sind frauenspezifisch und Domänen, die wären männerspezifisch oder ähnliches. Sondern es war für uns ganz klar, jeder muss jedes Fach machen und jeder sucht sich das Fach aus, wo er halt eben der Meinung ist, dass seine Kompetenzen oder seine Leistungen oder seine Interessen halt eben am besten mit vertreten sind. Mir ist erst im Studium klar geworden, in den Organisationsstrukturen der Universität, dass je höher man kommt, umso weniger Frauenvorbilder sieht man dann auch, umso mehr muss man auch suchen oder umso mehr wird man selber halt eben auch von den Männern als Exotin angesehen, dass man halt eben dort Interesse zeigt. Und umso mehr muss man sich leider halt eben auch beweisen, gegen Vorurteile halt eben ankämpfen, obwohl ich diese Vorurteile zu keinem Zeitpunkt hatte.
Und dann wird man quasi erst mit dieser Realität konfrontiert, dass das so ist.
Ja.
Woran liegt es denn Ihrer Einschätzung nach, dass es bis heute noch gerade in diesen technischen, strategischen Positionen und in diesen ganzen Männerdomänen, dass es die immer noch gibt? Dass, ich meine, die Lüge oder das Vorurteil, dass Mädchen sich nicht für Dinge wie Mathe und Physik interessieren, die ist ja widerlegt. Also das kann man ja in Schulen immer sehen.
Ja, also es ist natürlich ein kulturelles Problem, das ist jetzt keine Ausrede, aber ich arbeite natürlich viel international und ich sehe, dass beispielsweise in den osteuropäischen Ländern dieses Geschlechterparitätsproblem in dieser Weise nicht existiert. Also dort ist es selbstverständlich, hervorragende Ingenieurinnen zu haben und dort ist es auch in den Familienstrukturen natürlich ganz klassisch so, dass auch die Frau arbeiten geht und eben nicht die Frau einen Teilzeitjob hat, sondern dass sich, dass die Kindererziehung, falls halt eben eine Familie sich entscheidet, Kinder zu haben, dass die halt eben sehr stark halt eben auch staatlich unterstützt wird, sodass nicht ein Partner gezwungen ist, einen Teil seiner Karriere aufzugeben oder gar nicht erst mit einer Karriere zu beginnen. Und wenn wir das halt eben in Westeuropa sehen und noch dramatischer war das auch in der Schweiz, wo dann halt eben Frauen zwar studieren, aber mit ihrer Ausbildung quasi fast nichts anfangen, also sehr wenig vollzeitig berufstätige Frauen mit Tertiärausbildung dann auch wirklich in adäquate Berufsfelder gehen und dann halt eben auch diese Karrierestufen hochsteigen. Es ist also ein kulturelles und kein Wissensproblem.
Aber das heißt, es ist schon auch ein bisschen ein Strukturproblem, weil das ja auch darauf schließen lässt, dass es in Ländern, in denen es meistens eher nötig ist, dass beide Elternteile arbeiten gehen, das quasi besser funktioniert als in Ländern, wo der Wohlstand höher ist und man es sich auch leisten kann, dass ein Elternteil zu Hause bleibt. Das ist auch eine Frage, ne?
Also tatsächlich, ich habe ja lange Zeit in der Schweiz gearbeitet und gelebt und meine Kinder sind in eine Schule gegangen, in ganz normale Quartiersschule gegangen und der Schulleiter hat mir mal gesagt, also Frau Enkel, in unserem Quartier können sich die Familien erlauben, dass die Frau zu Hause bleiben darf. Mhm. Und das war halt eben dort, ich habe mich an ihn gewendet, um zu fragen, warum es halt eben keine Nachmittagsbetreuung für die Kinder gibt, weil ich halt eben natürlich berufstätig war und arbeiten wollte. Und das war quasi ein Kulturschock, wo ich sagen muss, das war so eine ganz althergebrachte Vorstellung, dass es eine Gnade ist, zu Hause zu bleiben und nicht arbeiten zu müssen. Und ich glaube, in unserer modernen Gesellschaft ist das heute nicht mehr so. Mhm. Also das Selbstbewusstsein eines Menschen kommt halt eben durch die Arbeit unter anderem auch. Also wir positionieren uns durch unsere Arbeit. Wir haben Kollegen, die wir gerne mögen oder vielleicht auch nicht gerne mögen, aber mit denen wir uns halt eben in unserem beruflichen Umfeld auseinandersetzen. Und selbstverständlich haben wir auch Fähigkeiten, die es auch wert sind, gefördert zu werden im Berufsleben. Und dieses sind nicht geschlechtsspezifische Fähigkeiten. Also ich erinnere mich sehr stark daran, dass es für mich in meiner gesamten Karriere extrem schwierig war. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Diese Rolle als Mutter gleichermaßen ausfüllen zu können, neben den Anforderungen, die halt eben eine berufliche Karriere, eine Vollzeitarbeitsstelle halt eben in meinem Gebiet mit sich bringt. Ich muss natürlich international reisen, weil meine Kollegen nie an der gleichen Universität sind, weil es gibt immer nur einen Innovationsprofessor, eine Innovationsprofessorin pro Universität. Das bedeutet, ganz automatisch sieht man seine fachlichen Peers dann halt eben an anderen Universitäten, entweder national oder international. Es ist sehr schwierig halt eben in die Netzwerke reinzukommen, die immer noch sehr stark Männer dominiert sind. Männer fördern die Männer, die sie halt eben mit ausgebildet haben und versuchen, diese in Position zu bringen. Und es ist sehr schwierig, halt eben von einem Mann gefördert zu werden, sodass man überhaupt mal in die Position kommt, in ein solches Netzwerk reinzukommen. Ich kann also durchaus verstehen, warum Frauen dazu tendieren, auch Frauennetzwerke zu bilden, um dann zumindest irgendein Backup zu haben, eine berufliche Entwicklungsmöglichkeit oder halt eben eine Förderung zu genießen.
Und Sie haben ja selber gerade gesagt, als Sie über Ihre eigene Biografie gesprochen haben, bei Ihnen in der Schulzeit war das nie ein Thema, weil Sie auf einer Mädchenschule waren. Wie wichtig ist das denn, glauben Sie, noch heute, dass man schon ganz früh in der Sozialisation anfängt und dem Vorurteil entgegenwirkt, dass Jungs Mathe mögen und Mädchen mögen Sprache und Kunst?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dem Vorurteil entgegenzuwirken. Und natürlich spielen da auch weibliche Lehrer eine große Rolle. Also die Lehrerin, die halt eben Mathe, Physik, Informatik vermittelt und damit halt eben schon gleichzeitig ein Rollenvorbild ist, kann da schon halt eben sehr viel bewirken. Ich glaube, dass wir in den Schulen schon heute so sensibilisiert sind, dass wir halt eben wissen, gleichermaßen steht es weiblichen Schülerinnen zu, halt eben MINT-Fächer zu studieren, beispielsweise, wie auch männlichen Schülern. Aber die Sozialisierung ist ja nicht alleine von der Schule abhängig, sondern natürlich gibt es eine Peer Group, also die Jungs oder die Mädchen, die Freundesklicke, die dann halt eben einen für merkwürdig hält, weil man sich für Physik interessiert und vielleicht etwas weniger für Sozialwissenschaften oder ähnliches. Aber ich würde auch sagen, dass auch das mittlerweile halt eben in der jungen Generation zumindest sensibilisiert worden ist, diese Thematik. Aber es gibt natürlich auch das Elternhaus und teilweise sind Elternhäuser halt eben auch vielleicht eher traditionell orientiert. Wenn ich selber sehe, dass meine Mutter halt eben Teilzeit arbeitet oder als ich klein war, zu Hause geblieben ist, dann ist das natürlich nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Und eine Entscheidung der Familie, aber auch das hat natürlich alles Vorbildfunktion. Also ich glaube, das ist sehr, die Familienstrukturen sind sehr unterschiedlich und es geht wirklich darum, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sehr bewusst zu sagen, dass es keine Norm mehr sein darf, dass Frauen halt eben bestimmte Berufsbilder annehmen oder halt eben die Hausarbeit übernehmen oder halt eben die Kindererziehung übernehmen, sondern dass jede Familie sich bewusst damit auseinandersetzen soll, was für sie die beste Entscheidung ist.
Und drüber spricht.
Und drüber spricht, ganz genau.
Und auch wenn es heute in den Schulen vielleicht schon ein bisschen besser aussieht, in den meisten, ja, späteren Berufen ist es noch nicht so ganz angekommen. Jetzt ist es ja auch in Ihrem Fachbereich, in der Mobilität, immer noch so, dass Sie wahrscheinlich mehr männliche Kollegen haben als weibliche Kolleginnen, richtig?
Ja, also nicht nur an der Universität grundsätzlich, aber natürlich auch gerade in den Ingenieurwissenschaften, ich gehöre zu den Ingenieurwissenschaften, ist der Frauenanteil in den Bereichen Postdocs, Assistenzprofessoren oder Juniorprofessoren und dann halt eben auch volle Professoren extrem niedrig. An der Universität Duisburg-Essen sind wir, haben wir eine sehr gute Position. Wir haben in den letzten Jahren ganz viel dafür getan, um halt eben Frauen zu fördern, auch Diversität zu fördern, also nicht nur Frauen, sondern halt eben auch wirklich ausländische Schülerinnen und Schüler zu Studenten zu befähigen oder halt eben Studenten, die aus dem Ausland kommen, zu fördern. Wir haben mittlerweile an der Universität Duisburg-Essen einen Frauenanteil in den Ingenieurswissenschaften von 22%, was nicht hoch wirkt und was auch viel zu niedrig ist, weil wenn wir bei 50% oder darüber sind, dann würde das halt eben der Struktur der Bevölkerung entsprechen und damit wäre es dann halt eben angemessen. Aber damit sind wir in Deutschland, ich glaube, auf jeden Fall unter den Top 10, was halt eben diese Quote angeht. Aber man muss sagen, das ist wirklich, ich bin dezentrale Gleichstellungsbeauftragte für die Ingenieurwissenschaften, weil das Thema mir eigentlich sehr wichtig ist und weil ich weiß, dass Vorbilder wichtig sind und ich als Frau, die halt eben eine solche Position hat, natürlich eine Vorbildfunktion einnehmen sollte, das ist ein ständiger Kampf. Also man darf wirklich keinen Tag aufhören. Wir bemühen uns ganz stark halt eben Frauen sehr schnell zu identifizieren und sie halt eben in geeignete Mentorenprogramme zu begeben, Netzwerke sie zu befähigen, dass sie sich vernetzen untereinander. Studiengruppen bilden etc. Das soll jetzt nicht männliche Kommilitonen ausschließen, aber wir hoffen, dass halt eben diese besonderen Förderprogramme es helfen, egal wie der kulturelle Background oder halt eben auch der das Backing der Familie für eine solche Berufswahl ist, wir ein bisschen was davon auffangen können, indem wir halt eben diese Sozialisierung stärken. Also ganz schnell halt eben in solche Praktikumsprogramme, die halt eben auch speziell halt eben für Frauen dargestellt werden, kommen, in Karriereförderungsprogramme etc. Denn wir brauchen ganz dringend mehr Frauen in Führungspositionen, damit dieses Bild von außen, dass Frauen die Exoten sind, bald aufhört und Frauen halt eben die Norm werden.
Jetzt gibt es ja viele Kritiker von Diversitätsquoten, sei das jetzt Geschlecht oder Herkunft oder welche Faktoren es da auch immer gibt. Die sagen ganz oft, naja, aber wenn die doch genauso gut sind wie die Männer, dann ist es doch egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Warum würden Sie denn sagen, ist es jetzt mal abgesehen von der Fairness und der Repräsentanz der Realität, die wir einfach haben, Sie haben es ja gesagt, ne? Mehr als 50% der Menschen, die hier leben, sind einfach nun mal Frauen. Warum ist es auch inhaltlich wichtig, dass Teams möglichst divers sind und dass an solchen wichtigen Stellen, ich meine Mobilität, Energie, das sind alles wahnsinnig zukunftsweisende und zukunftsträchtige Bereiche. Warum ist es inhaltlich auch so wichtig, dass die Teams divers sind, die daran arbeiten?
Ja, als Innovationsforscherin weiß ich, dass halt eben heterogene Teams, also die aus unterschiedlichen Backgrounds, aus unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Fachdisziplinen und Sektoren zusammengestellt werden, ein viel höheres Innovationspotenzial haben, ein viel höheres Problemlösungspotenzial haben als homogene Teams. Also das wissen wir in der Innovationsforschung seit Jahrzehnten. Es gibt ganz viele Studien, die das auch belegen. Davon abgesehen, also wenn wir nicht nur quasi diese Outcome-Perspektive betrachten, dass die Ergebnisse besser sind, die halt eben aus der Vielfalt des Wissens halt eben herauskommen. Schumpeter, ein sehr berühmter Managementforscher, schon lange verstorben, hat bereits 1937 gesagt, dass Innovationen entstehen, indem existierendes Wissen neu kombiniert wird. Nur 20% aller Innovationen bestehen auch aus neuen Wissensbestandteilen, meistens heute neue Technologien, die dazu bekommen. Es geht also darum, die Personen zu finden, die halt eben hier Wissen zusteuern können, das dann in der Kombination mit dem Wissen anderer Personen oder Kompetenzen anderer Personen zu neuem Wissen gibt. Und Frauen haben eine einzigartige Art, Wissen, sich Wissen zu nähern und dieses Wissen halt eben auch zu kommunizieren, anzugeben. Es gibt natürlich ein paar weibliche Eigenschaften, die halt eben in Teams natürlich auch sehr willkommen sind. Also ich arbeite ja sehr viel mit rein männerdominierten Ingenieurteams und wenn ich beispielsweise hier in den Studiengruppen oder in den Projekten auch nur eine Frau dabei habe, ändert sich sofort die Atmosphäre in diesem Team.
Inwiefern?
Die Kommunikation wird anders, wird halt eben besser. Es ist halt eben, das ist, ich generalisiere jetzt ein bisschen, weil ich kann jetzt nur aus meiner studentischen Projektarbeit halt eben hier berichten, das, was ich halt eben sehe. Aber sie haben andere Kommunikationsstrukturen. Frauen achten oftmals darauf, dass halt eben dann auch jeder zu Wort kommt, weil sie vielleicht nicht selber unbedingt diejenigen sind, die halt eben sofort im Team in eine Führungsposition rücken, sondern halt eben eher quasi im Hintergrund sind und halt eben quasi die Harmonie wahren wollen in diesem Team. Dadurch fühlt sich dann jeder vielleicht stärker auch verstanden oder halt eben in einem Projekt zu einem gemeinsamen Ergebnis beizutragen als ein Beispiel. Die Männer halten sich meiner Meinung nach ein bisschen mehr zurück, wenn es halt eben irgendwie um das Positionieren in so einer Führungsposition geht. Also man versucht schon etwas kooperativer miteinander zu arbeiten. Und das sind natürlich alles Eigenschaften, die Teams einfach schneller an den Erfolg heranbringen. Insgesamt, wie gesagt, aus dieser universitären, aber auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive sehe ich natürlich, dass es so lange schwierig ist, solange halt eben Männer die Nachfolge bestimmen. Also Männer, das wissen wir ebenfalls aus Studien, fördern halt eben vorwiegend diejenigen, die einen ähnlichen Background haben wie sie, die eine ähnliche Erfahrung haben wie sie. Das bedeutet nicht, dass Männer ignorant dem Thema gegenüber Frauenförderung stehen.
Ich wollte gerade sagen, das ist meistens ja gar keine bewusste Entscheidung.
Ist es nicht, sondern man sucht einfach nach dem Gleichen. Ja. Also wenn ich einen Nachfolger für mich in irgendeiner Funktion bestimmen möchte, dann suche ich natürlich jemanden, der halt eben diese Kombination von Eigenschaften hat, die ich für mich als besonders hilfreich für diesen Job empfunden habe. Es ist also nicht so, dass Männer Frauen ignorieren oder Frauen halt eben Männer ignorieren, sondern es, glaube ich, ist dieses psychologische Prinzip, etwas Ähnliches zu suchen, wie man selber ist, weil man weiß, dass man das halt eben erfolgreich gemanagt hat.
Der Mensch scheut sich ein bisschen vor Veränderung.
Vielleicht ist es nicht Veränderung, sondern ich glaube, dass die Teams klar erfolgreicher sind und ich habe auch viele männliche Kollegen, die damit auch extrem erfolgreich sind, die dann halt eben ihren Horizont entsprechend erweitert haben, die das Risiko eingegangen sind, diese Aufgabe in der Nachfolge auch jemand anderem zu übergeben und dadurch gelernt haben, hey, das kann ja auch diejenige oder derjenige mit diesem Background machen. Ja. Und das macht sie mutiger, für die nächste Nachfolge wiederum ein Risiko einzugehen und zu sagen, das könnte man ja auch so machen. Wir müssen aber auch sagen, selbstverständlich ist immer noch diese gesellschaftliche Aufgabe oder halt eben die Herausforderung, Familie und Beruf in eine Einheit zu bringen, im Moment immer noch sehr stark eine Frauenaufgabe. Also Frauen übernehmen in unserer Gesellschaft halt eben noch viel stärker Anteil an der Hausarbeit, Anteil an der Kindererziehung etc. Ja. Das bedeutet, wenn die Schule halt eben anruft, das Kind ist krank, ruft sie normalerweise halt eben die Mutter an und die Mutter ist dann halt eben auch. Und das ist natürlich auch etwas, was in der Karriere hinderlich sein kann. Das muss man jetzt auch sagen. Also ich hatte oftmals mit Menschen zu tun, die mir halt eben gesagt haben, eine Frau eines bestimmten Alters stell dich nicht ein, weil die kriegt sowieso Kinder. Und dann fällt die wieder aus und dann muss ich für diese Zwischenzeit wieder jemanden Neues einarbeiten etc. Natürlich führt das zu unternehmerischen Unterbrechungen, aber ich meine, wenn ich die Arbeitskraft dieser Frau haben will und wenn ich genau diese Kompetenz haben will und wir machen zum Beispiel an der Universität ja auch immer eine Exzellenzauswahl, also wir machen nicht eine geschlechterspezifische Auswahl für halt eben die Jobs, sondern es geht immer darum, den Besten oder die Beste geeignete für den Job rauszufinden und es geht nie darum, die Frauen halt eben zu bevorzugen, weil sie halt eben ein weibliches Geschlecht haben, sondern es geht immer darum, dass man halt eben eine Sensibilität dafür hat, dass halt eben eine bestimmte Biografie genauso gut sein wie eine andere Biografie, dass diese Frau genauso kompetent sein kann, obwohl sie ihren Lebensweg, vielleicht hat sie ein bisschen länger gebraucht, weil sie Kindererziehungszeiten hat und vielleicht hat sie halt eben weniger Publikationen vorliegen, weil sie halt eben 2 Jahre für die Kinder ausgesetzt hat. Wenn wir das aber berücksichtigen und dann am Ende des Tages halt eben eine gleiche Kompetenz rauskommt, dann habe ich auch nichts dagegen, wenn dann halt eben Frauen stärker gefördert werden, solange wie wir dann eine 50 Prozentparität hoffentlich irgendwann mal erreicht haben in Deutschland.
Um dahin zu kommen, wenn Sie ein Programm entwerfen dürften, Budget völlig egal, Reichweite völlig egal, was, wo würden Sie ansetzen?
Das ist eine tolle Frage, aber eine sehr schwierige Frage. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eine sehr frühe Förderung und vor allen Dingen eine sehr frühe Sensibilisierung der männlichen Studierenden, der männlichen Schüler für dieses Thema und für die Ungerechtigkeit, die damit halt eben auch verbunden ist, sehr stark helfen würde. Also wenn wir das schaffen würden, zu sensibilisieren und das Thema zu einem normalen Diskussionsthema zu machen, in allen Fächern, in der Familie, in der Nachfolgebesetzung für bestimmte Funktionen, dann haben wir schon einen Riesenschritt getan, weil dann geht es wirklich nur noch darum, kann dieser Mensch, nicht Frau oder Mann, hat der halt eben, traue ich dem zu, diese Kompetenzen zu haben, um den Job erfolgreich zu managen. Und wenn wir an dieser Stelle sind, dass wir nur uns über den Menschen unterhalten und seine individuellen Kompetenzen, die dann für den Job geeignet oder weniger geeignet sind, dann haben wir gewonnen. Also dann
das heißt
sind wir
nicht
weiter.
Das eine große Projekt, sondern das quasi schaffen, dass das in jeder noch so kleinen Entscheidung irgendwie mitgedacht wird.
Ja.
Nehmen wir mal an, das funktioniert, es gelingt uns als Gesellschaft. Woran sehen wir in 10 Jahren, dass es gefruchtet hat? Wie stellen Sie sich das vor im Idealfall?
Also im Idealfall zeigen die Auswirkungen von dieser vielleicht individuellen Förderung, von dieser gesellschaftlichen Sensibilisierung, dass wir uns gar keine Gedanken mehr um das Geschlecht machen. Ja, also, dass wir überhaupt keine Diskussion mehr haben, jetzt eine Frauenquote einzuführen zu haben oder zu erfüllen oder zu erhöhen oder so etwas, sondern dass wir solche Themen gar nicht mehr halt eben thematisieren müssen, weil sie einfach da sind. Mhm. Also im besten Fall habe ich 50% Studierende, die halt eben ein weibliches oder männliches Geschlecht oder ein diverses Geschlecht haben, habe eine große Anzahl von Studierenden, die halt aus unterschiedlichen Nationen kommen und einen unterschiedlichen Background haben und dadurch wertvoll sind, weil sie das mit einbringen in unsere Gesellschaft, habe halt eben genauso viele Kollegen wie halt eben Kolleginnen, weil halt eben alle Interesse an dieser, an diesem Fach haben oder sich halt eben in diesem Bereich halt eben positionieren möchten. Habe in der Zukunft ganz, ganz viele Konferenzen. Ich bin jetzt gerade von einer Konferenz gekommen und war schockiert, dass wir in den heutigen Zeiten immer noch eine Konferenz haben, wo es wirklich, wir hatten 50% der Anwesenden waren weibliche Forscher. Und trotzdem gab es, glaube ich, keine weibliche Forscherin, die einen Preis, einen Best Paper Award oder ähnliches gewonnen hat. Es gab kaum eine weibliche Forscherin, die halt eben die Konferenzthemen geleitet hat, etc. Das hat mich wirklich wieder wachgerüttelt, dass wir noch viel zu unsensibel sind und dass das eigentlich nicht mehr passieren darf. Also es ist einfach nicht mehr Gesellschaft. Das wäre genau das Gegenteil. Wenn das auch in 5 Jahren oder in 10 Jahren noch so ist, dann haben wir als Gesellschaft versagt und wir haben 50% unseres Innovationspotenzials, das wir dringend brauchen, um gesellschaftliche Herausforderungen wie bezahlbare Mobilität oder halt eben bezahlbare Energie oder Klimawandel voranzubringen. Wir haben 50% des Potenzials, das wir eigentlich hätten, nicht genutzt. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann.
Nee, das kann niemand ernsthaft wollen. Ich danke Ihnen für das spannende Gespräch.
Dankeschön.
Das ist eigentlich ein schöner Abschlussgedanke für die Folge. Denn hoffentlich macht diese Episode in 5 oder 10 Jahren gar keinen Sinn mehr. Denn das sei den Kritikern gesagt. Wir hören auf, über dieses Problem zu sprechen, wenn es keins mehr ist. Und auch hier sind alle gefragt. Wir müssen schon unseren Kindern vermitteln, dass auch Mädchen Mathe cool finden können, dass auch Papas diejenigen sein können, die sich um alles zu Hause kümmern und dass Mama dann eben diejenige ist, die öfter mal auf Geschäftsreise ist. Alles in Ordnung, solange man nur drüber spricht. Und damit entlasse ich euch jetzt wieder in die neue Woche. Ich freue mich sehr auf das spannende Finale nächsten Dienstag. Bis dahin, macht's gut. Mein Name ist Lilly Stegner. Ciao.
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich wage es trotzdem. Wenn ihr diesen Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt, werden wir uns sehr freuen. Egal ob online oder im echten Leben. Danke.